Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, zum Gottesdienst in der Jesus-Lebkirche am 21. Juni 2020. Heute am längsten Tag des Jahres, ein Sonntag, wunderbar, dann können wir den ganzen Tag Gott, den Herrn, loben und preisen. Loben und preisen, das tun wir hier im Gottesdienst, sonst ja ganz aktiv mit der ganzen Gemeinde, mit lautem Gesang. Nun in dieser Zeit hören wir den Lobpreis von unserem Musikteam. Schon mal herzlichen Dank für die Musik. Wir feiern Gottesdienst, wie jeden Sonntag, wie jeden Gottesdienst, den wir zusammen sind, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund hält mit uns Menschen und uns nie aufgibt, sondern uns immer treu ist. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Ich bitte Sie aufzustehen. Jesus Christus, wir kommen nun zu dir, so wie wir sind. Du hast uns gerufen, wir mussten uns jetzt anmelden für diesen Gottesdienst. Aber wir sind hier und wir wollen deine Gegenwart erleben. Wir wollen dein Wort hören. Herr, wir wollen uns von dir ansprechen lassen, weil uns das gut tut, weil wir das brauchen für die nächste Woche. Herr, dass du uns den Glauben stärkst und uns im Leben Mut machst, Mut schenkst und dass wir wissen, dass du an unserer Seite bist. Herr, wir wollen nach deinem Wort leben und nach deinem Willen und es richtig machen, so wie du es willst. Aber manchmal, Herr, gelingt uns das nicht. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, was uns belastet, da, wo wir nicht nach deinem Willen gelebt haben, das wollen wir nun in der Stille dir bringen, jeder persönlich. Kommt jetzt zu dir und betet in der Stille. Herr, erbarme dich. Ich spreche Ihnen den Wochenspruch als Gnadenzuspruch zu, aus Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus macht uns fröhlich und erleichtert uns von der Sünde. Er schenkt uns Neumut. Und so wollen wir ihn loben mit dem ersten Lied: Herr, öffne du mir die Augen.
Ich will Wir hören weiter in der Geschichte von Josef. Josef war an einen ägyptischen Herrn verkauft worden, an Potiphar. Doch Gott ließ Josef nicht allein, im Gegenteil. Alles, was er anpackte, gelang ihm, und so blieb er im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun Potiphar sah, dass Gott ganz offensichtlich auf Josefs Seite war und ihm alles gelingen ließ, was er unternahm, stieg Josef in seiner Wertschätzung immer höher. Zunächst durfte er ihn persönlich bedienen, doch bald schon wurde er Verwalter seines Hauses samt all seiner Besitztümer. Von dem Zeitpunkt an, als Josef im Haus Potiphars für alles verantwortlich war, segnete Gott dessen Besitztümer in ganz besonderer Weise, sowohl im Haus als auch auf seinen Feldern. So überließ Potiphar tatsächlich alles der Sorge Josefs. Er kümmerte sich um nichts mehr, ausgenommen seines Speiseplans. Josef war inzwischen zu einem stattlichen, gut aussehenden Mann herangewachsen. Und das blieb auch der Frau Potiphars nicht verborgen. Eines Tages begann sie, ihn zu bedrängen. »Komm, schlaf mit mir.« Doch er weigerte sich entschieden und sagte, »Schau mal, mein Herr, dein Mann, hat mir die Verantwortung für seinen gesamten Besitz übertragen. Niemand in diesem Haus hat auch nur annähernd meine Stellung. Alles, was er besitzt, hat er mir anvertraut. Nichts hat er mir vorenthalten, dich ausgenommen, denn du bist seine Frau. Wie kann ich da eine solche Gemeinheit begehen und zudem noch gegen Gott sündigen?« Aber sie hörte nicht auf, ihm immer wieder Avancen zu machen, aber er ging nicht darauf ein. Eines Tages kam Josef ins Haus, da er einiges zu erledigen hatte. Zu dieser Zeit war niemand von der Dienerschaft in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Obergewand fest und verlangte, »Komm jetzt und schlaf mit mir!« Doch er riss sich los, ließ sein Kleidungsstück in ihrer Hand zurück und flüchtete aus dem Haus. Sofort rief sie die Dienerschaft des Hauses zusammen und rief, »Seht nur, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, damit der mit uns seinen Spott treiben kann. Er wollte tatsächlich mit mir schlafen, da habe ich geschrien. Als er mich laut schreien hörte, da ließ er sein Gewand her und rannte aus dem Haus.« Und sie behielt das Kleidungsstück bei sich, bis ihr Mann nach Hause kam. Dann erzählte sie ihm die gleiche Geschichte. »Dein hebräischer Sklave, den du uns ins Haus gebracht hast, ist zu mir gekommen, um sein Spiel mit mir zu treiben. Als ich aber laut schrie, ist er davongerannt. Hier, da ist sein Gewand, das hat er zurückgelassen.« Als sein Herr die Geschichte gehört hatte, »So hat dein Sklave mich behandelt«, kochte er vor Wut. Er ließ Josef ins Gefängnis werfen, an den Ort, wohin die Gefangenen des Königs gebracht werden. Doch genau dort, im Gefängnis, war Gott in ganz besonderer Weise bei Josef. Er zeigte ihm seine Güte, indem er dafür sorgte, dass der Gefängnisaufseher ihm wohlgesinnt war. Und auch hier wurde Josef bald zur rechten Hand des Aufsehers und war verantwortlich für alles, was im Gefängnis gemacht wurde. Ihm wurde die Sorge für den Betrieb des Gefängnisses übertragen, weil Gott mit ihm war und ihm alles gelingen ließ, was er anpackte. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Amen. Wir wollen unseren Glauben bekennen an diesen Gott, den Gott Abrahams und Jakobs und Josefs und an den Gott Jesu Christi. Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer.
Liebe Gemeinde, letzte Woche haben wir mit dem Kapitel 37 im ersten Buch Mose angefangen, die Josef-Geschichte zu lesen und ja, zu erforschen, zu gucken, was steckt da alles drin, auch für uns heute. Josef, der Lieblingssohn von Jakob, ist aus Neid und Hass von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden. Das alles im Kapitel 37, viel, viel ausführlicher war das natürlich. Heute gucken wir ein Kapitel weiter, Kapitel 39. Viel Glück und viel Segen, so die Überschrift. Bis hierher hat die Josef-Geschichte im Hause Jakobs gespielt. Und wir haben gelesen, dass das Haus Jakob unter dem Segen Gottes steht, unter der Verheißung Gottes, die über Abraham schon genannt wurde und die dann über Jakob auch erneuert wurde. Du bist gesegnet, in dir sollen gesegnet werden, ich bin mit dir. Das ist alles Gottes Segen. Gott ist also mit ihm und mit seiner Familie. Doch gleichzeitig haben wir in diesem Haus auch Neid, Hass, Lüge und Betrug und sogar fast Mord und auch Menschenhandel erlebt. Liebe Gemeinde, auch in frommen Häusern ist nicht immer alles gut. Auch da gibt es Neid, Lüge, Hass und Betrug. Und davor müssen wir uns schützen. Dafür sind wir hier, um auf Gottes Wort zu hören, um zu beten, dass er uns Kraft gibt, damit wir das eben nicht tun. Nur durch das Gebet und die Verbindung mit Gott können wir davor bewahrt bleiben. Also wir müssen um Gottes Liebe beten, immer wieder, damit der Hass nicht in uns dringt und über uns Macht gewinnt. Aus Hass ist Josef verkauft worden. Und nun kommt Josef in das Haus eines reichen Ägypters. Dort erleben wir zwei verschiedene Verhaltensweisen. Eine, das, was Josef tut, auf der einen Seite, und das, was die Ägypter tun, Potiphar und seine Frau. Josef tut alle Dinge sehr diszipliniert und ehrenhaft. Man kann sich auch vorstellen, seine Lebensqualität ist deutlich gestiegen, was das Schlafen angeht und das Essen, ja, im reichen Haus. Selbst als Sklave ging es ihm wahrscheinlich dort besser als vorher in Jakobs Zelten und auf dem Feld. Da ist das Essen wahrscheinlich oft einseitig gewesen und das Schlafen eher auf hartem Boden. Wir lesen auch, dass Josef alles glückte unter seinen Händen und dass er von Gott gesegnet war und so Gott auch das ganze Haus segnete. Ja, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erleben wir Potiphar. Und da heißt es, wir haben es gerade gehört, er kümmerte sich um nichts. Um nichts mehr im Haus. Und seine Frau, die übertrat sogar die Gebote Gottes. Also zwei unterschiedliche Handlungen und zwei unterschiedliche Ausgänge. Und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Drei Gedanken dazu. Erstens, ein Glückskind. Ihr Lieben, zunächst verläuft die Josef-Geschichte jetzt in Ägypten optimal, kann man sagen. Er wird ja nicht Bauernsklave, nicht Bauarbeitersklave, sondern er wird Haussklave in einem Beamtenhaushalt. Das ist schon eine gute Rangordnung. Und dort geht es ihm gut. Und weil er gute Arbeit macht, bekommt er immer mehr Vertrauen und Verantwortung geschenkt. Josef, ein Mann des Gelingens, dem alles glückte, was er anfasste. So ist das zusammengefasst, so ist es über ihn beschrieben. Ein Mann des Gelingens, ihm glückte alles, was er anfasste. Er wurde zum obersten Hausverwalter. Wir würden vielleicht heute sagen, der Hauswirtschafter. Alles wurde unter seine Hände gelegt. Er sorgte sich um die Einkäufe, um die Reinigung, um die Ordnung, um die Finanzen. alles, was das Haus betraf. Und wir lesen hier wörtlich nochmal, Potiphar kümmerte sich um nichts, nur noch um das, was er aß und trank. Also dieser Satz, der so klipp und klar in der Bibel beschrieben ist, der klingt schon so ein bisschen danach, als wenn er sich um, wenn er keinen Finger mehr krümmte. So, weiß nicht, faul auf der Couch rumliegt, nur noch schlafen und essen. Das Einzige, was er machte oder was er selber machen musste, war selber kauen und schlucken. Kommt mir gerade zu Hause sehr bekannt vor. Das ist genauso wie beim neugeborenen Kind. Oder dieser Vers, der hat wirklich noch einen Tiefgang. Und der sagt uns etwas Besonderes aus. Der gibt uns einen Hinweis, welchen Job Potiphar am Haus des Pharaos hatte. Das wird mich sonst überhaupt nicht gesagt. Steht nur Beamter. Steht nur, arbeitete ein hoher Beamter. Wohl im königlichen Hof. Im Hebräischen wird er Sar Hatabachim genannt. Und das kann man übersetzen mit dem Obersten. Und jetzt ist die Frage, was für ein Oberster? Man kann übersetzen mit dem Obersten der Köche. Also vielleicht war er der oberste Küchenchef des Pharao. Übrigens, vielleicht der Chef von Bäcker und Mundschenk, die uns im nächsten Kapitel begegnen. Und vielleicht kümmerte er sich deswegen um nichts anderes, außer um das Essen und den Wein. Das wollte er sich nicht nehmen lassen. Naja, wie dem auch sei, wir wissen es nicht ganz genau. Zumindest wurde er gerade rundum versorgt und es ging dem ganzen Haus gut. So lesen wir es hier. Denn Josef glückte alles, was er anfasste. Übrigens, wenn wir das Wort Glück mal betrachten, Josef glückte alles. Glück, Josefs Glück hat übrigens nichts mit Lachen oder schönen Glücksgefühlen zu tun, wie wir oft Glück verwechseln. Glück ist für uns ja oftmals so der kurze Moment, wenn wir etwas Tolles erleben. Aber hier, Josefs Glück ging durch Schmerz und Leid. Er wurde in ein Loch geworfen. Und wie wir am Ende dieser Geschichte sehen, wurde er wieder in ein Loch geworfen. Also sein Glück bestand nicht nur immer auf Wolke 7, immer nur aufwärts. Nein, durch Schmerz und Leid ging sein Glück. Aber es ging wieder aufwärts. Es ging nicht nur bergab. Und an dieser Stelle gibt uns die Bibel den Hinweis, wie man Glück im Leben bekommt. Und das ist nicht so, wie wir oft meinen, durch Reichtum. Wenn man viel Geld hat oder viel Geld bekommt gerade, Zusatzzahlung auf dem Konto und man freut sich und das ist Glück, kurzer Moment. Das ist nicht das Glück schlechthin. Auch nicht Macht, um einfach mehr Macht zu haben, vielleicht auch kurzzeitig. Oder die Traumhochzeit. Nein, materielles, noch ein Mensch sind das Glück, wenn man nicht richtig damit umgeht. Denn selbst die Traumfrau oder der Traummann kann zum Unglück werden, wenn man nicht richtig damit umgeht, wenn man nicht richtig miteinander umgeht. Aber es kann zum Glück bleiben, wenn man gut miteinander umgeht. Also wir merken, nicht etwas, nicht jemand ist das Glück schlechthin, sondern die Bibel sagt, das Glück Josef war, dass der Herr mit ihm war. Dieser Satz steht hier, der Herr war mit ihm und das ist Josefs Glück. Sich an Gott zu halten, ist Glück. So steht es in Sprüche 16, Vers 20. Wer befolgt, was er gelernt hat, der hat Erfolg. Und wer dem Herrn vertraut, der findet bleibendes Glück. Wer dem Herrn vertraut, findet bleibendes Glück. Das ist die Antwort der Bibel auf die Frage, wie werde ich glücklich? Wie bekomme ich Glück? Wenn Gott mit dir ist, wenn du dem Herrn vertraust. Die Beziehung mit Gott und der rechte Umgang im Sinne Gottes mit Menschen und Dingen, das führt zum Glück. Für einen selbst und, wie wir in der Geschichte sehen, sogar für andere. Und deswegen der zweite Punkt, der überfließende Segen. Wenn wir die Josefsgeschichte in verschiedene Etappen einteilen, die mit seinen Träumen beginnt, dass er irgendwann mal ganz oben steht, und man jetzt langsam merkt, langsam geht's bergauf, immer wieder mal runter, aber Etappe für Etappe. Die erste Etappe seines Aufstiegs in Ägypten beginnt so, dass Josefs der oberste Haus- und Hofverwalter wird. Das ist so der erste Schritt für ihn. Und sein Segen, der ging nun auf das Haus Potiphas über. Also Josefs Wirken wird zum Segen für Potiphar. Und jetzt können wir schon mal aufmerken wieder und stellen wir fest, ist das schon der Beginn der Erfüllung der Abraham-Verheißung? In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist dem Abraham verheißen. Und das geht weiter über Isaak, Jakob, Josef. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Profitieren jetzt schon die Ägypter von dem Segen Israels? Ja, hier erstmal nur ein Haus, aber wie wir sehen, später ein ganzes Land. Also hier erfüllt sich schon der Segen Gottes. Also das Glücken Josefs wurde zum Segen für andere. Und ihr Lieben, so ist der Segen Gottes. Wenn Gott eine Person segnet, dann fließt der Segen auch sofort über an zum anderen. Fließt der Segen über zu anderen. Zu Personen, mit denen man etwas zu tun hat. Auch die werden gesegnet. Die Wohltaten Gottes beschränken sich nicht auf einzelne Auserwählte, sondern die ziehen andere Personen mit ein. Und deswegen ist es gut, wenn wir eine gute Verbindung zu Gott haben, dann werden andere Menschen um uns und durch uns auch gesegnet. Das ist ein Segen. Also der Segen, wie wir hier sehen, ist nicht nur auf Israel, das Land der Verheißung, beschränkt, sondern er zieht mit in die Fremde und andere profitieren davon. Also nicht nur Glaubende wandern, sondern der Segen wandert mit. Und das ist eine gute Verheißung übrigens für alle, die auf dem Weg sind, die mal umziehen, die mal was Neues machen. Neuen Beruf, neue Stadt, neues Land, die etwas Neues wagen, die ihren Ort verlassen oder wechseln. Gott geht mit dir. Übrigens auch ein fernes Land ist kein Leben ohne Gott. Auch das mussten die Israelis erstmal lernen. Ein Exilsleben muss kein Ort des Unglücks sein. Denn durch das Leben und Wirken in der Diaspora tut Josef einen Dienst an den Völkern, sodass das Licht des Herrn auf diese Weise zu den Völkern kommt. Ist Ihnen der Satz bekannt? Wie in Jesaja, da es schon verheißen wird, in den Gottesknechtsliedern, Kapitel 42, 49. Das Licht kommt zu den Völkern, die Herrlichkeit des Herrn. Oder beim Simeon, dem alten Simeon im Lukas-Evangelium Kapitel 2, wo er das neugeborene Jesuskind sieht. Da sagt er, preist den Herrn, das Licht Gottes strahlt nun über zu den Völkern. Also das Glücken liegt am Segen Gottes und der Segen fließt über. Weil Josef seinem Herrn im Himmel treu ist, weil Josef seinem Herrn im Hause treu ist und weil Josef seinem Job treu ist. Deswegen bekommt er Segen und das fließt über. So hat Josef übrigens auch schon die Worte Jeremias 1000 Jahre später sich selbst zu eigen gemacht. Da heißt es, suchet der Stadt Bestes, Shalom. Letzte Woche habe ich insbesondere das Wort Shalom betrachtet und ausgelegt. Suche der Stadt Shalom, den Frieden, Wohlergehen, das Beste und betet für sie. Denn in ihrem Shalom wird auch euer Shalom bestehen. Also Josef macht es gut und es geht ihm gut. Israel ist der Segen der Völker. Und ihr Lieben, das dürfen wir jetzt sogar noch persönlicher sagen. Israel ist unser Segen. Und dieser Segen geht jetzt in Ägypten auf. Und deswegen denke ich auch, lasst uns dafür beten, dass Gott diesen Segen, den er Israel verheißen hat, auch über Deutschland ausgießt. Dass wir hier den Segen Gottes erleben. Wir brauchen den Segen Gottes. Eine Beziehung zu Gott. Ein neues Hören auf Gott. Wir müssen Gott treu sein. Durch alle Schwierigkeiten hinweg. Josef ist hier das Vorbild. Er hat ja auch große Schwierigkeiten. Und ist Gott treu. Josef ging nach Ägypten. In ein fremdes Land. Mit fremden Kulturen und fremden Göttern. Aber assimiliert sich Josef dort, also nimmt er dort die Bräuche und Kulturen und Götter an? Nein, er ist seinem Gott treu, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es heißt hier, Gott war mit ihm. Alles, was Josef tat, wurde gesegnet. Was ihm begegnete, das stand unter dem Vorzeichen, der Herr, Gott Israels, steht ihm bei. Liebe, und das ist auch unser Zuspruch. Genauso wie es Jesus sagt in seinem letzten Wort zu den Jüngern. Bei allem, was du tust, was dir begegnet, darfst du gewiss sein, dass Gott bei dir ist. Jesus spricht, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist Gottes Zuspruch für dich. Also du wirst gesegnet und der Segen geht von dir zu anderen über. Ihr Lieben, das ist jetzt die Hälfte des Kapitels. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der letzte Punkt. Und da wird es nochmal richtig spannend. Und nicht nur schön. Also wir verlassen ein bisschen den Segen Josefs und gehen in den dritten Punkt vom Segen zur Versuchung. Wenn man einen Film über Josef dreht, dann würde man doch den Hauptdarsteller so charakterisieren. In ihm vereinen sich Erfolg und Schönheit. Über ihn wird ausgesagt, er hat Erfolg, alles was er anfasste, glückte ihm und er war ein Mann von schöner Gestalt, so steht es hier. Also eine Figur, mit der wir uns doch gerne identifizieren. Also wir Männer zumindest. Nein, die Frauen natürlich auch. So wollen wir doch gerne selber sein. Erfolg haben und gut aussehen. Ist auch übrigens keine Schande, ist nur gefährlich, wie der Text zeigt. Und die Gefahr besteht in der Versuchung. Also wer schön ist, oder wer Erfolg hat, oder auch beides. Der darf sich zwar freuen, aber der sollte unbedingt aufpassen, denn bei den anderen entstehen Neid und Begierden. Und vor denen muss man sich schützen. Dass hübsche Frauen auch komische Verehrer haben, das ist nichts Neues. Das erleben wir auch immer wieder mal. Aber das muss man wissen, gerade als junges Mädchen, als junge Frau. Das muss man wissen, das muss man gut einordnen und nicht allen Versprechungen glauben. Also an die jungen Leute genau, prüft gut, wer euch schöne Augen macht und was versprochen wird. Prüft das gut. Die Versuchung von Potiphas Frau wird hier zur Gefahr für Josef. Sich gegen Gott zu versündigen, das ist die Gefahr für Josef. Er könnte sich gegen Gott versündigen und damit seinen Segen aufs Spiel setzen. Josef versündigt sich zwar nicht gegen Gott, aber seine Standhaftigkeit und seine Ablehnung der Frau gegenüber bringen ihn trotzdem in Gefahr. Aus dem erst ein bisschen Händchen halten von Potiphas Frau wird eine faustdicke Handgreiflichkeit und wieder wird das Kleid Josefs zum Beweismittel der Lüge und des Betrugs. Wieder bleibt er nackt und schutzlos gegen die Anklage der Frau zurück. Und wieder dient das Kleid zur Deutung einer falschen Tat. Wisst ihr noch, bei Jakob erweckt das blutrote Kleid den Eindruck, dass ein wildes Tier über Josef hergefallen sei. Und hier erweckt das herrenlose Kleid den Eindruck, dass er wie ein wildes Tier über die Herrin hergefallen sei. Und nun kommt das, was die Psychologen kennen. Nichts schlägt so schnell ins Gegenteil, ja in Hass um, wie verschmähte Liebe. Aus enttäuschter Liebe wird die Anklage zur versuchten Vergewaltigung. Widersteht Josef der Sünde der Versuchung, der Verführung auf der einen Seite? Begeht die Frau jetzt erst die wahre Sünde? Denn nun wird alles verdreht. Sie wird wortwörtlich zum Teufel, hebräisch Satan, Shatan, zur Verdreherin, zur Anklägerin. Aus dem Schrei nach Liebe wird der Ruf nach Rache. Die Frau des Beamten ergreift das Wort der Anklage. Übrigens ist schon interessant, das ist bei uns ja nicht anderes, dass bei Ungerechtigkeiten die Bösen meist das erste und das lauteste Wort haben. Ob sie auch das letzte Wort haben, das liegt dann am guten Richter. Doch wie oft im Leben ist gerade bei solchen Situationen kein Richter zugegen. Und was bleibt da dem Sklaven Josef anders übrig, als zu schweigen? Jedes Reden macht es nur schlimmer. Und was bleibt da dem königlichen Beamten des Hauses anderes übrig, als das Gesicht seiner Frau und auch seines Hauses zu wahren und Josef zu bestrafen? Denn die Anklage der Frau, die richtet sich übrigens auch gegen Potiphar. Habt ihr schon gelesen, schon mal gehört? Sie wirft ihm vor, den hast du uns doch ins Haus gebracht. Sie wirft es Potiphas vor, hättest du ihn nicht hierher gebracht, dann wäre nichts passiert. Potiphar wird angeklagt von seiner eigenen Frau. Mitschuld, sagt sie, du bist Mitschuld. Aus Verführung wird Abführung ins Gefängnis. Und zum zweiten Mal sitzt Josef in einem dunklen Loch, hebräisch das gleiche Wort wie damals der Brunnen, jetzt das Loch des Gefängnisses. Dort haben die Brüder ihn hineingeworfen und hier wird er wieder hineingeworfen aus Neid und Hass. Doch ihr Lieben, auch jetzt weicht der Segen Gottes nicht von ihm. Denn wir machen den Ausblick ins nächste Kapitel. Denn auch im nächsten Haus, dem Zuchthaus, schenkt der Herr ihm Gelingen. Und er wurde als Gefangener zum obersten Gehilfen der Gefängniswache. Er fand wiederum Gnade bei Gott und mit dieser Wendung ändert sich wieder einmal das Schicksal des Josef. Wieder kann man sagen, so steht es hier, der oberste Hüter des Gefängnisses kümmerte sich um nichts und Josef bekam alles unter seine Hand. Und alles, was er tat, glückte ihm. Der gleiche Vers wie im Kapitel 39. Also Josef, ein Mann des Glücks und des Segens, auch wenn die Umstände sich gegen ihn wenden, ist Gott bei ihm. Und das dürfen wir festhalten. Und das ist auch für uns das Entscheidende. Und deswegen geht mit der Ermutigung und der Zuversicht. Gott ist mit dir. Amen.
Ich habe Folgendes abzukündigen. Verstorben und kirchlich bestattet wurden am 19.06.2020 Ingeborg Scholz im Alter von 84 Jahren und Bruno Lewandowski im Alter von 92 Jahren. Das war unser ältester Senior bei der Seniorenweihnachtsfeier gewesen. Lasst uns beten, ich bitte Sie und euch dazu aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für das Leben von Ingeborg Scholz und von Bruno Lewandowski. Du hast es ihnen geschenkt und du hast sie jetzt wieder zu dich gerufen. Ich möchte dich bitten für alle Angehörigen, die jetzt um ihre Angehörigen trauern, dass sie in Dankbarkeit an sie sich erinnern und dass sie sie aktiv in deine Hand zurückgeben. Danke, dass wir sie deiner Obhut anbefehlen dürfen. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest. Wenn wir mit dir leben, dann segnest du uns. Manchmal sehen wir das nicht, das ist wie bei Josef. Manchmal stecken wir ganz, ganz tief in Leid und Elend und Not. Und ich möchte jetzt an alle denken und wir wollen an alle denken, die genau in einer solchen Situation jetzt sind, die von deinem Segen in dieser Hinsicht nichts spüren, weil um sie herum vielleicht Krankheit ist oder Geldsorge, die Sorge um den Job, die Sorge um Angehörige und die voller Schmerzen sind an Seele oder an dem Leib. Und für diejenigen, die schon seit viel langer Zeit mit dir leben, bitten wir von Herzen, dass sie dich nicht verlassen, sondern sich an dir festhalten. Denn dein Segen ist sicher zu jeder Zeit. Deine Begleitung, dein Dasein ist sicher zu jeder Zeit. Und wir beten für alle die, die dich nicht kennen, dass sie sich neu ausstrecken nach dir, dass sie nach dir fragen und dich kennenlernen. Herr Jesus Christus, dass du ihnen begegnest als Heiland und Herr. Wir bitten weiterhin für die Regierungen, die jetzt weiter immer wieder wichtige und spontane Entscheidungen treffen müssen in Bezug auf Covid-19 und auf andere wirklich wichtige Entscheidungen. Ich bitte dich, dass sie demütig sind, in Demut den richtigen Weg suchen. Und wissen, dass sie nur ein Teil sind der Entscheidungen. Ich bitte dich für unsere Regierung, dass sie sich neu auf den Weg macht, deine Gerechtigkeit zu suchen und dich nicht zu verlassen und nicht zu vergessen. Und wir denken jetzt noch einmal an alle Menschen, die uns nahestehen und von denen wir wissen, dass sie deine Hilfe brauchen. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, das legen wir in das Gebet, das du, Jesus Christus, uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Und so empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Der Herr sei mit euch und er sei euch gnädig. So geht hin, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Thank you. Ja, Sie können es hier oben schon lesen. Die Ausgangskollekte ist zu 3/4 für Kitokolo und zu 1/4 für die diakonischen Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland. Also am draußen stehen Körbchen bitten um Ihre Spende. Und Ihnen wünsche ich allen einen wunderbaren, gesegneten Sonntag, eine schöne Woche und dass wir uns dann bald wiedersehen. Alles Gute Ihnen.